Kultur und Kreation ist so offen wie nie zuvor. Und das allgemeine Menschenrecht, kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen und sich an den Künsten zu erfreuen, das wird in 2036 vollends eingehalten.
30.000 neue, vollständig KI-generierte Songs pro Tag. Geringe KünstlerInnenvergütung, übermächtige Konzerne, Algorithmenabhängigkeiten, Umweltbelastung durch Tourneen, ungesunde Arbeitsbedingungen. Wir setzen uns hier bei Reeperbahn Festival Deep Dive seit nunmehr 18 Folgen mehrheitlich mit den Schattenseiten der aktuellen Musikwelt auseinander.
Irgendwie ist das auch kein Wunder. Wirkt der Musikmarkt der Gegenwart doch trotz der technischen Fortschritte in vielen Bereichen intransparent, ungerecht und aus dem Gleichgewicht. Entlassungswellen, unbezahlbare Ticketpreise bei rapide steigenden Lebenshaltungskosten, KI-Debatten, abgesagte Tourneen. Über der Branche scheint zu Beginn von 2026 ein Schleier der Unsicherheit zu liegen. Und der Blick in die Zukunft verursacht bei vielen Leuten in unseren Arbeitsumfeldern Bauchschmerzen.
Gerade deshalb wollen wir in unserer ersten Deep Dive-Episode in 2026 ausnahmsweise einen wirklich stur optimistischen und bewusst idealistischen Blick in die Ferne wagen. Wir wollen eine Utopie entwerfen von einem Musikmarkt in 10 Jahren, im Jahr 2036. Und die Frage beantworten, wie eine gerechtere, nachhaltigere, fairnessorientiertere, verantwortungsvollere, ausgewogenere und kulturell vielfältigere Musikbranche der Zukunft aussehen könnte.
Ja, und welche Hebel bedient werden müssten, um dieser ein Stück näher zu kommen. Für inspirierende Gedankenanstöße und einen positiven Start ins neue Jahr lohnt es sich definitiv, bis zum Ende dieser Folge dran zu bleiben. Ihr hört Episode 19 von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Ich bin Alex Babian und mir gegenüber sitzt wie immer meine hochgeschätzte und top informierte Kollegin Lina Burghausen.
Ihr werdet in dieser Episode aber nicht nur unsere beiden Stimmen hören, sondern wir hangeln uns diesmal mehr denn je an den Zukunftsprognosen unseres GästInnenkaders entlang. Und der kann sich diesmal ganz besonders sehen lassen. Mit Jovanka von Wilsdorf, Anna Lafrenz, Lea Carwood, Josie Miller, Ele Langer, Ferdinand Linke und Isabel Ruzarabi melden sich in dieser Folge gleich 7 BranchenexpertInnen zu Wort, die uns in der Vergangenheit zum Teil auch schon in unserem ganz wunderbaren Studio bei German Wahnsinn besucht haben.
Versteht diese Folge also gerne auch als Sammelupdate vieler vorangegangener Deep Dives, sozusagen als Blick zurück nach vorn. Wir nehmen diese Episode am 17.12.2025 auf. Wie immer findet ihr in den Shownotes eine umfassende Quellen- und Linkliste. Und jetzt gehen wir rein. Schön, dass ihr zuhört.
Ja, dass wir in diesem Podcast früher oder später mal eine Utopie zeichnen würden, war für uns eigentlich schon länger abzusehen. Immerhin ist die Musikwelt traditionell ja eine Art Labor und auch ein Motor für utopisches Gedankenwerk. Ich musste im Vorfeld dieser Folge oft an die 60er und 70er denken. In dieser Zeit der politischen Umbrüche und kulturellen Öffnungen luden viele Artists, ich denke da an Jimi Hendrix und an Rio Reiser, ihr Werk mit einer ja fast schon utopischen Dimension auf. In Kunst und Kreativität erkannten sie eine wesentliche Kraft für gesellschaftliche Veränderungen. Im Rückblick betrachtet kann man durchaus behaupten, dass die Musikkultur ein extrem wichtiger Begleiter der 68er-Bewegung war, auf deren Weg zur eigenen Utopieentwürfen, die zumindest teilweise ja durchaus Realität geworden sind.
Der Begriff der Utopie muss in unserer Alltagssprache oft als Synonym für etwas maximal Unrealistisches, absolut nicht Durchsetzbares, Träumerisches herhalten. Eigentlich meint Utopie aber etwas anderes, nämlich Zitat Ernst Bloch, Denken nach vorn. Bloch war davon überzeugt, dass der Mensch zu einem über sich hinausdenken fähig ist. Mit diesem Utopieverständnis im Hinterkopf möchten wir uns durch diese Folge bewegen. Utopie als das Gegenteil von Lethargie, als Antithese zum ewigen Früher war alles besser und dem Gefühl, ständig erfolglos gegen Windmühlen anzukämpfen und der eigenen Zukunft immer nur hinterher zu hecheln.
Vielleicht noch eine Sache vorweg. All unsere Visionen, auch die Vision unserer GästInnen, die wir hier gleich ausbreiten werden, sind nur in einer Welt vorstellbar, die die großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit zumindest einigermaßen gestemmt und gemeistert hat und noch nicht völlig in Flammen steht.
Also gehen wir aber mal davon aus, dass 2036 wir es noch nicht geschafft haben, unseren Lebensraum in weiten Teilen zu vergiften. Nichts mit Kriege und Klimawandel und einer kompletten Abschottung einer kleinen Elite in Hochsicherheitssklaven, sondern gehen wir davon aus, dass zumindest die westliche Welt, ob nun mit Elon Musk als CEO von Amerika oder nicht, noch so weit intakt ist, dass wir über sowas wie Musikindustrie reden können.
Das war Songwriterin, Artist Coach, Creative Consultant und AI-Expertin Juwanka von Wilsdorf. Treue HörerInnen von Deep Dive kennen Juwanka bereits aus Episode 8. Da war Juwanka auch schon zu Gast. Und Juwanka wird im Laufe dieser Folge immer wieder zu Wort kommen.
Insbesondere dann, wenn es um die technische Wende und künstliche Intelligenz geht. Diese beiden Themen tauchen, genau wie die Themen ökologische und soziale Nachhaltigkeit, immer wieder auf. So. Jetzt aber rein in die Zeitkapsel, rein in die Zukunft, rein ins Kalenderjahr 2036.
Zuallererst wollen wir über die Kerndisziplin unserer Branche sprechen, nämlich das Musikmachen. Die technischen Standards, die das Musizieren erleichtern, haben sich bis 2036 natürlich fundamental verbessert. Denken wir an den Musikinstrumentenbau zum Beispiel, hat der 3D-Druck eine wichtige Rolle eingenommen und dafür gesorgt, dass MusikerInnen auf maßgeschneiderten Instrumenten spielen können.
Sie können in 2036 ohne großen Aufwand am heimischen Smartboard ihre Handgeometrie einscannen. Eine KI-Design-Software generiert anschließend ergonomische Entwürfe für Gitarrengriffe oder Klaviatursegmente. Außerdem gibt es völlig neue Instrumente, zum Beispiel sogenannte Violin-Viola-Hybride, deren Hohlraumlichter auf gespielte Noten reagieren.
Dann innovative Gitarreneffektgeräte haben dem Instrument zu einem völlig neuen Hype verholfen. Und natürlich haben auch die technischen Gegebenheiten im Musikaufnahmeprozess nochmal einen deutlichen Sprung gemacht.
An dieser Stelle wollen wir Ferdinand Linke von 100 Minuten Zukunft zu Wort kommen lassen, zusammen mit seiner Kollegin Ele Langer, die hier später auch noch zu hören sein wird, hat Ferdinand auf der Most Wanted Music 2025 einen 100-minütigen Zukunftsworkshop geleitet, in dem die Konferenzbesuchenden, aufgeteilt in zwei Gruppen, über eine Musikbranche der Zukunft nachgedacht haben.
Also die Musikproduktion hat sich ja schon in den letzten 20, 30 Jahren extrem verändert, dass diese Bedroom-Productions möglich sind und man Hits aus dem eigenen Wohnzimmer produzieren kann. Das wird natürlich in der Zukunft noch einfacher werden und ist schon sehr viel einfacher durch Möglichkeiten, die eben KI heute bietet.
Speziell der Erfolg von Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas hatten bereits Ende der 10er Jahre neue Standards in der Musikproduktion gesetzt. 2036 ist das Modell Bedroom Studio längst absoluter Standard. Niemand ist gezwungen, sich in teure Studiokomplexe einzumieten. Mit kostenlosen oder zumindest sehr günstigen Tools und KI-gestützten Mixing- bzw. Mastering-Programmen kann quasi jede Person in den eigenen vier Wänden hochwertige Aufnahmen vornehmen und komplexe Ideen in Musik übersetzen.
Professionelle ProducerInnen können dank cloud-basierten Audio-Workstations, vielleicht sogar vom Smartphone aus, unabhängig vom Standort in Echtzeit zusammenarbeiten. Juwanka von Wilsdorf.
Virtuelle musikalische Zusammenarbeiten werden durch AI und mit Hilfe von AR so normal und leicht zugänglich wie heute ein Zoom-Call sein. Sprich, paravirtuelle Bandproben und Hauskonzerte werden selbstverständlicher Bestandteil unserer Kreativkultur sein.
Künstliche Intelligenz wird im Produktionsprozess als eine Art nützliches Instrument eingesetzt. Zumindest in der Utopie unserer alten Bekannten Anna Lafrenz, die uns bereits durch Episode 9 Is the Party Over? Zur Zukunft inklusiver Live-Musik und Clubkultur begleitet hat. Anna ist Kulturmanagerin, Awareness-Expertin und Vorstandsmitglied vom Clubkombinat Hamburg e.V. Und auch sie blickt voller Euphorie ins Jahr 2036.
KI ist ein Werkzeug, was wir vielleicht zur Ergänzung oder Unterstützung nutzen, aber nicht, um Musikproduktion zu übernehmen. Wir machen uns die aber zunutze. Und damit vereinfachen wir einiges und sparen Ressourcen. Und diese freigesetzten Ressourcen investieren wir dann in Kreation und Gemeinschaft.
In den späten 2020er Jahren haben sich künstliche Intelligenz und menschliche Kreativität endgültig miteinander eingegroovt. KI hilft uns, unser eigenes Dasein zu reflektieren, indem sie uns Freizeit schenkt und übernimmt nervige Routinearbeiten, aber sie nimmt uns nicht das kritische Denken ab, sondern fördert es vielmehr. Musik-KI-Dienste assistieren zielführend, wurden in der Zwischenzeit aber sinnvoll in ihren Handlungsspielräumen beschnitten.
Als der Musikmarkt um 2027 in Fluten von AI-Songs zu ertrinken drohte und simulierte KünstlerInnen-Duplikate kaum mehr von echten KünstlerInnen zu unterscheiden waren, wurde den Softwares mit Nachdruck verboten, unerlaubt mit urheberrechtlich geschützter Musik zu trainieren und Artists zu kopieren, um ähnlich klingende Musik zu erzeugen.
Wenig später folgten die Streaming-Anbieter dem guten Beispiel von Deezer und begannen sich endlich konsequent gegen die unregulierte Verarbeitung von vollständig KI-generierter Musik zu positionieren. In 2036 haben alle relevanten Plattformen intelligente Erkennungssysteme, die komplett KI-generierte Musik identifizieren und nicht autorisierte KI-Songs automatisch ablehnen und gar nicht erst ausspielen.
Eine breite gesellschaftliche Debatte über KI-Artists leitete zudem eine ethische Wende ein und führte zu einer Abkehr von reiner KI-Musik, weil die Musikbubble realisierte, dass sie auf lange Sicht mehr Masse als Klasse bot und menschgemachte Kunst nicht durch Einsen und Nullen zu ersetzen ist.
Geht es nach Ele Langer von 100 Minuten Zukunft, sind reine KI-Songs in der Zukunft in etwa das, was in unserer Kindheit als Fahrstuhlmusik bezeichnet wurde.
Wir in der Musikwirtschaft kennen das Phänomen ja schon öfter. Wir nannten das immer oder nennen es immer Mutzak oder Fahrstuhlmusik. Und das ist eher so etwas, was so generisch und gleich bleibt. Und davon ausgehend haben wir gesagt, okay, Musik in Zukunft wird authentischer, wird einfach wirklich ehrlicher. Und das sind so die Attribute oder die Bedürfnisse auch auf der Akteursseite gewesen von den Musikern. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so das Menschliche, das, was wirklich auch Kunst ausmacht, das Kreative auf der Hörenden, der Fanseite.
Jo Wanka von Wilsdorf beschreibt die Musikepoche nach der großen KI-Schwemme ganz ähnlich.
Das technologische Steinzeitalter ist überwunden. Nach einer Überflutung der Märkte und Ohren mit AI erzeugter Musik und dem Zusammenbruch der Musikindustrie, wie wir sie kennen, steht das Rare, das direkte, menschliche, unvollkommene und zerbrechliche wieder hoch im Kurs. Da spielt also jemand ein echtes Cello auf der Bühne oder da singt jemand auf der Straße und es haut uns um. Unsere Antennen sind wieder feiner geworden. Natürlich überflutet AI immer noch den Musikmarkt. Aber unsere Antennen sind so gut geworden, dass wir das zu schätzen wissen. Der menschliche Drang, Musik zu machen und zu teilen, ist natürlich ungebrochen.
Ja, und geht es nach Ferdinand Linke von 100 Minuten Zukunft, der übrigens nicht nur Workshop-Moderator und Coach, sondern auch selbst Songwriter ist, da spielt reine KI-Musik in der Zukunft aber dennoch eine wichtige Rolle, nämlich als eine Art therapeutisches Tool ohne ernsthaften künstlerischen Anspruch. Ferdinand ist begeistert von der Vorstellung, Sounds zukünftig noch stärker mit unserem Nervensystem, unserer Psyche und unserem Alltag in Verbindung zu bringen.
Ja, also was mich besonders fasziniert, ist diese Idee von Musik in Verbindung mit so etwas wie Neurofeedback. Also dass Musik noch viel direkter auf unsere Zustände und Bedürfnisse reagiert. Also einerseits kann man ja Musik verwenden, um in einen gewissen Zustand zu kommen, also um sich zum Beispiel zu beruhigen. Also es gibt ja schon Sachen wie Brown Noise oder Waldgeräusche, biaurale Beats und die Kreativität ist dann natürlich auch grenzenlos, was Künstler damit machen kann, was einen in gewisse Zustände bringt. Oder man hört gewisse Playlists, wenn man Sport macht. Und das ist natürlich spannend. Und andererseits, genau, das ist dann das Zweite, dass man sich dann auch noch inspirieren lässt und anpeitschen lässt von Musik. Ja, dass man Musik auch noch benutzt, um in gewisse Zustände zu kommen. Also einerseits kann Musik bei einem andocken und einen abholen, wo man ist, aber einen auch irgendwo hinbringen. Und wenn man da weiterdenkt, was dann mit KI, Daten, Sensorik, alles passieren könnte und wie Musik dann wirklich ein Werkzeug sein kann, was uns im Alltag begleitet und hilft und therapiert, raus aus Stress, rein in die Ruhe, raus aus Lethargie, rein in die Aktivierung, das ist schon super spannend. Das finde ich extrem faszinierend.
Ferdinand Linke hat sich im Interview mit uns auch zum Thema Urheberinnenschaft geäußert.
Und ich hoffe aber, dass in der Zukunft diese Techniken auch nicht nur zu mehr Effizienz kommen, sondern auch zu mehr Fairness und auch zu mehr Ownership. Also dass auch klar ist, wo kommen die Ideen her und wie kann man die vielleicht durch eine Technologie wie Web3.0 abbilden und wie kann wirklich jeder, der seine Ideen mit hineingebracht hat in Musik, auch dafür bezahlt werden. Weil letztlich bleiben wir Menschen die Sensoren für Kunst. Und unsere Erlebnisse und unsere persönlichen Welten sind der Ursprung von dem, was dann letztlich gehört wird und was dann letztlich in diese Songs oder in diese musikalischen Werke hineinkommt. Und dann wäre es natürlich schön, wenn das auch wirklich alles gewertschätzt wird.
Das in 2036 geltende Urheber- und Lizenzrecht wurde ans KI-Zeitalter angepasst, präzisiert, versimpelt und in seinen Grundfesten global standardisiert. Geistiges Eigentum ist, speziell vor KI, effektiv geschützt, zum Beispiel indem kreative Beiträge stets so kodiert werden, dass sie in jedem Fall zurückverfolgbar sind. Jovanka von Wilsdorf.
Es ist ganz normal in Musikherstellungsprogrammen, dass wenn ich Musik erstelle, wenn ich Musik aufnehme, ist das mit Mikrowasserzeichen versehen. Was wunderbar ist, weil es führt nicht dazu, dass die tollen AI-Tools abgeschafft werden, sondern dass abzulesen ist, welche Anteile woher kommen. Das heißt, es kommt zumindest zu einer Wertschätzung. Wenn nichts von mir benutzt wird, fein. Wenn es aber zu einem Nanobestandteil kommt, dann habe ich eine Übersicht davon.
Nano-Payments an Artists, die nur bruchstückhaft an Songs mitgearbeitet haben, sind ohne weiteres umsetzbar. Wer einem Song künstlerische Fragmente hinzufügt oder Samples beisteuert, wird für diese Fragmente oder Samples auch bezahlt. Und KünstlerInnen verwalten ihre UrheberInnenrechte mit deutlich weniger Aufwand als früher. Das ist möglich durch intuitive Rights-Management-Tools, die der Einfachheit halber selbstverständlich KI-gestützt UrheberInnenketten verwalten und maximal übersichtlich darstellen. Auch Lizenzierungsprozesse können mithilfe derartiger Tools viel hindernisfreier und übersichtlicher gestaltet bzw. abgewickelt werden, also viel weniger Pain für alle. Und KünstlerInnen besitzen die volle Kontrolle darüber, wie ihre Stimme, ihr Stil oder ihr Werk für KI-Generationen verwendet werden darf.
Eigentlich sind wir ja jetzt schon mittendrin im Komplex Musikveröffentlichung. Wie heute wird Musik im Jahr 2036 großteils digital konsumiert. Gerade für kleinere Artists mit geringen Ressourcen ist das ein Vorteil, weil sie dank demokratisierter Distribution mit wenigen Klicks ihre Songs in die Welt schicken können. Aber vor allem, weil ein rund erneuerter Streaming-Markt es endlich gut mit ihnen meint. Meine liebe Mitbewohnerin, die Musikerin, DJ und Moderatorin Josi Miller, hat uns erzählt, wie dieser in der Utopie aussieht.
Der perfekte Streaming-Markt hat das User-Centric-Streaming-Modell. Die Artists bekommen den Anteil vom monatlichen Betrag der Nutzerinnen, den sie tatsächlich gestreamt werden. Dann brauchen wir mehr Transparenz. Wir wissen ja gar nicht genau, wie hängen die Labels mit drin. Welche Streaming-Deals gibt es zwischen Streaming-Anbietern und den Big-Playern? Und im besten Fall gibt es natürlich gar keine mehr oder zumindest keine zum Nachteil der Indie-Artists. Ich finde, Hörgewohnheiten dürfen nicht von Streaming-Anbietern definiert werden, weil dadurch gibt's kreativlose, repetitive Retortenmusik in den Charts und es fehlt uns so ein bisschen an frischer Kreativität.
2036 werden die Streaming-Einnahmen nach einem User-Centric-Payment-Prinzip fair verteilt. Zumindest auf dem Portal Fairplay, das 2029 an den Start gegangen sein wird und etliche Artists und Fans von sich überzeugen konnte. Das Geld, das UserInnen dort für ihr Monatsabo bezahlen, wird ausschließlich an die KünstlerInnen verteilt, die tatsächlich über den jeweiligen Account gestreamt werden. Auch wenige, aber sehr engagierte Fans sorgen also für reale Einnahmen und dafür, dass auch Nischenartists ihr Stück vom Kuchen abbekommen.
Damit gewährleistet bleibt, dass Artists auch von UserInnen, die extrem viel Musik hören und deren Monatsabo-Beitrag auf etliche verschiedene KünstlerInnen-Töpfe aufgeteilt wird, stets genügend Geld bekommen, wurde eine Regel eingeführt. Sobald über ein Profil mehr als 500 Songs binnen eines Monats gehört wurden, muss jeder weitere Song mit Kleinbeträgen freigeschaltet werden. Transparente Dashboards schlüsseln zudem für alle UserInnen auf, welche Anteile ihrer Monatsbeiträge an welche Artists ausgeschüttet wurden. Auf ähnliche Dashboards können auch die Artists zugreifen. Dort können sie in Echtzeit den genauen Wert jedes Streams und den Weg des Geldes vom Abo bis zum Auszahlungsbetrag einsehen. Alle Metadaten, Abrechnungen und Plays werden in einem offenen Datenstandard geführt. Fair Play trumpft also mit absoluter Transparenz auf.
Die Plattform versteht sich primär als Infrastruktur, die den KünstlerInnen, HörerInnen Kontakt erleichtern möchte und nicht als zwischengeschaltete Macht, die den Musikgeschmack seiner UserInnen aktiv, zum Beispiel zum Wohle von Einheitspop, beeinflusst oder selbst kreierte Hypes künstlich aufbläht. Diese Entwicklung führte dazu, dass sich kreative Genre-Neuerfindungen und Kreuzungen etablieren konnten. Denn das Ziel sind eben nicht mehr nur möglichst reichweitenstarke Playlist-Platzierungen. Ergo lohnt es sich für Artists wieder, statt auf den schnellen Hype hinzuarbeiten, lieber den Aufbau von Langzeitkarrieren zu forcieren.
Fair Play hat außerdem Streaming-Betrug als kritische Herausforderung erkannt und führt immer wieder neue Systeme ein, um dieses Problem zu bekämpfen. Seitdem Betrug mit einer Gebühr pro Track bestraft wird, hat sich das Problem minimiert. Die Lizenzvereinbarungen zwischen den Streaming-Plattformen, Labels und Verlagen sind 2036 öffentlich einsehbar.
Talking about Labels, auch sie verstehen sich in 2036 mehr als Katalysatoren, denn als Gatekeeper. Gerade die Big Three, also die Major-Labels, deren Marktdominanz dank adäquater Regulierungen in der Zwischenzeit nicht noch mehr zugenommen hat, orientierten sich in ihren Firmenphilosophien ab den späten 2020er Jahren stark an der im November 2025 erschienenen Media Research Studie Future of Record Labels. Die hatte herausgestellt, dass die wichtigsten Zukunftschancen der Labels in der Pflege der Fangemeinden, der Förderung und dem Vorantreiben von Innovationen, der Unterstützung des Erfolgs, der Neudefinition des KünstlerInnenwerts und einem geduldigen KünstlerInnenaufbau bestehe.
Die, Zitat Jovanka von Wilsdorf, Altherrenbürokratie innerhalb der Labelkonstrukte wurde auf ein Mindestmaß reduziert, was unter anderem deshalb möglich ist, weil Smart Contracts komplizierte 200-Seiten-Verträge ersetzt haben. Blackbox-Abrechnungen, versteckte Deals und absichtlich komplizierte Formulierungen in Verträgen gehören dadurch weitgehend der Vergangenheit an. Zudem hat sich ein 50-50 Profit Share als Standardmodell etabliert. Nach Abzug der Albumproduktions- und Albummarketingkosten werden alle Einnahmen zu gleichen Teilen zwischen Labels und KünstlerInnen aufgeteilt.
In 2036 hat die Indie-Landschaft ihre Lobby ausgebaut. Merlin, die globale Lizenzagentur für Independence, steht geeint wie eine Branchengewerkschaft als starker Rücken hinter den Indies. Der VUT zählt mehr als 3000 Mitglieder aus den Bereichen Label, Verlag und Vertrieb und inzwischen fast genauso viele KünstlerInnen, die sich komplett selbst vermarkten und zugleich ihre Lobby gebildet haben.
Selbstvermarktung ist ein gutes Stichwort. In 2036 vertreiben viele Artists ihre Musik nämlich direkt über Blockchain-basierte Plattformen, auf denen sie die Preise ihrer Songs selbst festlegen können. Sie können sogar eigenständig entscheiden, ob die Fans dort kostenlos mit Pay-What-You-Want-Option oder Abo-Modell auf ihre Musik zugreifen können. Einige Artists veröffentlichen ihre Songs als NFTs oder Exclusive Releases. Andere beziehen lukrative Sponsorships von Companies, weil fast jede große Firma aus Prestigegründen in 2036 einen kleinen Etat zur Kulturförderung bereitstellt.
Allerdings gab es, den gesellschaftlichen Wert von Musikkultur betreffend, nicht nur bei Adidas und Audi einen klaren Bewusstseinswandel. Auch die KonsumentInnen sind nach dem Schema Support Your Local Artist viel enger mit ihren Lieblingsacts verbunden. Crowdfunding und andere kreative Beteiligungsmodelle sind längst integraler Bestandteil des Musiksystems und querfinanzieren zum Teil komplette Albumkampagnen. Jovanka von Wilsdorf dazu.
Wir werden mehr auf Spendenbasis und über Interaktion mit den Fans Geld generieren. Nicht mehr dieses Streaming 0,003 Cent ist nicht tragbar und auch nicht sustainable. Das wird vom Tisch sein.
Zugleich ist das Konsumverhalten der Musikfans kritischer geworden und ihre Aufgeschlossenheit gegenüber dezentralen Distributionskanälen wie dem vorhin erwähnten Portal Fairplay größer. KonsumentInnen nutzen die Plattform nicht zuletzt deshalb, weil sie dort zwischen einem Standard- und einem Premium-Abo wählen können, je nachdem, wie viel Geld ihnen monatlich zur Verfügung steht. Wer mehr hat, kann freiwillig höhere Beiträge bezahlen, um die eigenen Lieblingsartists über Bande zu unterstützen.
Laut der Media Research Studie Future of Music Streaming steckte der Musikstreaming-Bereich im Jahr 2025 in einer Krise. Die Erhebung stellte fest, dass 70% der jungen Menschen lediglich passiv Musik hörten, also im Hintergrund oder nebenbei. In 2036 hat sich das komplett geändert und das nicht zuletzt durch die Perfektionierung von dreidimensionalen Audioerlebnissen und immersiven Virtual Reality Musikformaten.
Um den dadurch verursachten ökologischen Fußabdruck auszugleichen, das Klima zu schonen und unnötigen Datenverkehr zu minimieren, setzt unter anderem Fair Play innerhalb der App wiederum auf reduzierte Designs. Funktionen wie Autoplay, aber auch integrierte Videos wurden massiv reduziert. Die Fairplay-Server werden energieeffizient betrieben, das Rechenzentrum wird mit Ökostrom am Laufen gehalten.
Und die Presswerke auch. In 2036 existiert weiterhin ein Markt für physische Musikprodukte. In den Metropolen sind Plattenläden als Orte des Austauschs über neue Releases tatsächlich wieder Trend geworden. Während die CD weitgehend ausgestorben ist und als Medium nicht mehr produziert wird, erfreuen sich PlattensammlerInnen an einer wesentlich breiteren Range verschiedenster Versionen desselben Albums.
Wer sich eine streng limitierte Special Edition für 67 Euro kaufen will, der kann dies tun. Im Gegensatz kostet die Standardversion desselben Albums nur 14 Euro. Vinyl wird inzwischen deutlich ressourcenschonender produziert. Sie besteht nicht mehr ausschließlich aus PVC, sondern zu großen Teilen aus recycelten PET-Flaschen, Ozeanplastik, Agrarabfällen oder Biokunststoffen.
In 10 Jahren sind wir durchdigitalisiert und gleichzeitig ist die analoge Welt belebter denn je. Die Musikwelt hat den Algorithmus gekillt oder vielleicht umfunktioniert. Der ist jetzt fair und biasfrei und einfach wirklich hilfreich, um zum Beispiel Artists mit Publikum zusammenzubringen.
Damit leitet Anna Lafrenz direkt das nächste Thema ein. Die Rolle der sozialen Medien im Musikzirkus 2036. In Annas Utopie haben die Socials in allererster Linie nur eine Funktion. Artists mit ihrem Publikum verbinden. Josie Miller ist da ganz bei ihr.
Social Media sollte man einfach wieder social machen. Der Algorithmus sollte so ausgerichtet sein, dass man wirklich die Beiträge von den Leuten sieht, denen man folgt und auch andersrum. Ich finde, Ragebait ist auch ein absolut beschissenes Belohnungssystem, was den Algorithmus extrem fördert und Leute einfach nur dazu animiert, Dünnes ins Internet zu posten. Das sollte nicht mehr belohnt werden. Und im Idealfall, in meiner Utopie, werden Followerzahlen und Likes eh komplett abgeschafft und alles, was so zum Vergleichen dient. KI muss ordentlich gekennzeichnet werden und nicht missbraucht. Und so Filter, die man sich aufs Gesicht legt, sollten nicht mehr Menschen in gesellschaftliche Schönheitsnormen verwandeln. Denn Body Positivity ist eine gesellschaftliche Bewegung, die wir ernst nehmen und mit der sich nicht nur Firmen pinkwashen können. Insgesamt wünsche ich mir, dass wir weniger kompetitiv sind und wieder mehr miteinander Musik machen, Musik hören und Kultur schätzen.
Als vor etwa 10 Jahren die Kritik an der Intransparenz der Algorithmen unüberhörbar und immer lauter gefordert wurde, dass relevante algorithmenbasierte Entscheidungsprozesse durch unabhängige, staatlich legitimierte Institutionen kontrolliert werden sollten, traten maßgebliche Veränderungen in Kraft. In 2036 lässt sich prüfen, welche Daten in den Algorithmus einfließen, welche Regeln und Muster das jeweilige Ergebnis steuern und wer Verantwortung dafür trägt.
Die Reichweite von CreatorInnen wird nicht mehr nur durch Algorithmen bestimmt, die Extreme belohnen. Und kuratierte Zufallsentdeckungen ersetzen toxische Konkurrenz. Infolge dieser Entwicklung sind ganz viele Artists aus der Unsichtbarkeit getreten, speziell solche, die aus Regionen jenseits der westlichen Märkte kommen und früher stets unterrepräsentiert waren, die erleben einen Hype in Europa.
TikTok ist dank einer Verbreiterung der Plattformlandschaft längst nicht mehr das zentrale Scouting-Tool für neue Signings. Deshalb ist es auch kein Muss mehr, sich als Artist in Kurzvideos zu verrenken, um die Promomaschine anzukurbeln. Obwohl es inzwischen auch sehr populäre Audio-Only-Socials gibt, brummt die kreative Kurzvideo-Musikbubble aber dennoch, nicht zuletzt, weil Bot-Manipulationen durch Prüfungsmechanismen gestoppt wurden und FollowerInnen sowie Like-Zahlen auf allen großen Plattformen ausgeblendet werden. UserInnen sehen also nicht mehr auf den ersten Blick, was gerade zumindest vermeintlich hyped ist und müssen sich selbst eine Meinung über den jeweiligen Artist bilden.
Das hat wiederum dazu geführt, dass viele neue, überschaubare, aber sehr stabile Fangemeinden rund um verhältnismäßig kleinere Artists entstanden sind. Auf den Socials hat sich aber noch mehr verändert. Dank verbindlicher Wasserzeichenstandards lassen sich Deepfakes 2036 zuverlässig identifizieren. Außerdem gehen die Plattformen konsequenter gegen Hate Speech und Stalking vor und nehmen die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Communities respektvoll entwickeln können, endlich ernst.
Um an dieser Stelle zum nächsten Block, der Live-Branche in 2036, überzuleiten, haben wir die perfekte Expertin parat, Festivalkennerin Isabel Ruzarabi von Höhm. Ihr habt sie in Episode 17 kennengelernt, hat im Interview nämlich eine Problematik angesprochen, die Konzertbranche und Social-Media-Landschaft vor der Utopie gemein hatten, die ungesunde Übermacht weniger Monopole.
Bei meiner persönlichen Utopie steht vor allem im Vordergrund, dass unabhängige Musikunternehmen wieder mehr Spielraum und Kraft im Markt haben und große Monopolisten entsprechend weniger. Das gilt nicht nur für die großen Player im Markt, sondern auch für Plattformen wie TikTok und Co., von denen man ja heute als Künstlerin extrem abhängig ist. Who knows, ob es die in 10 Jahren noch gibt, aber wahrscheinlich dann irgendwie was Ähnliches. Und damit meine ich auch gar nicht, dass die gar keinen Platz mehr haben dürfen, sondern dass der einfach fair geteilt wird und alle dieselben Chancen haben, einen Impact in der Branche zu machen.
In 2026 klagten viele Artists, BookerInnen, VeranstalterInnen, unabhängige Venues und letztendlich auch KonzertticketkäuferInnen über eine sich zuspitzende Beherrschung des Live- und Ticketing-Marktes durch wenige, immer größer werdende Monopole. Als sich irgendwann auch A-Klasse-Popstars öffentlich zu dieser Schieflage äußerten, griff endlich der Gesetzgeber ein.
Mithilfe von auf den Kulturbereich abgestimmten Kartellgesetzen und strengen Regulierungen wurde dafür gesorgt, dass der Wettbewerb geschützt bleibt. Ein dominanter Branchenriese wurde 2029 vom Bundeskartellamt in 2 separate Firmen aufgetrennt, eine Konzert- und eine Ticketing-Firma. Generell wurde es für große Unternehmen komplizierter, kleinere Unternehmen unkontrolliert zu schlucken.
Ja, und zwar existieren auch in 2036 an verschiedenen Standorten in Deutschland funktionelle 0815 Betonhallen nach britischem Modell, in denen ja regelmäßig Konzerte stattfinden. Diese Locations sind aber nicht, wie vor 10 Jahren von vielen befürchtet, alternativlos. Das Aussterben kleinerer, alternativer Venues, die in der Post-Corona-Zeit immer wettbewerbsunfähiger geworden waren, wurde gestoppt. Weil exakt diese Venues am stärksten vom neu eingeführten Music Fund Germany profitieren.
Bedeutet, kleine Shows in überschaubaren Venues, Ersttourneen von NewcomerInnen und subkulturell angelegte Festivals werden gefördert, indem eine Ticket-Tax auf die Eintrittskarten von Großkonzerten mit mehr als 3000 ZuschauerInnen erhoben wird. Jedes verkaufte Ticket für eine ausverkaufte Stadionshow wirft einen Soli-Euro ab, der in einem gemeinsamen Topf landet und am Ende kleinen Läden zugutekommt. Jede deutsche Stadt mit über 100.000 EinwohnerInnen hat NachtbürgermeisterInnen engagiert, die bürokratische Prozesse entschlacken, Locations miteinander vernetzen und runde Tische mit AnwohnerInnen organisieren.
Musikclubs werden baurechtlich inzwischen als Anlagen kultureller Zwecke eingestuft, wodurch sich die juristische Handhabe mit Kulturschall und Konzertgeräuschen verändert hat. Orte der Veranstaltungskultur sind keine Spekulationsobjekte auf dem schnelllebigen und unsicheren Immobilienmarkt mehr, sondern von den Parlamenten anerkannte Kulturschutzgebiete. Viele Clubs haben ihre Gebäude mithilfe von Genossenschafts- oder Stiftungsgründungen gekauft. Und die Live-Musikkultur boomt. Anna Lafrenz dazu.
Die Clublandschaft ist in 2036 deutlich gewachsen, weil es sich endlich lohnt, einen Club zu eröffnen und Kultur anzubieten. Egal ob Metropole oder Dorf, es gibt einfach Live-Musik all over und überall entstehen Bühnen, die frei in ihrer Programmatik sind. Unter anderem durch bewusstes Nachwuchsbooking dreht sich unser Circle of Life ganz dynamisch und das Ökosystem Musikproduktion ist einfach gesund.
Geht es nach Ele Langer von 100 Minuten Zukunft, wurde die Veranstaltungskultur auch tageszeitentechnisch skaliert. Sie wünscht sich für 2036,
dass man sich in Clubs bzw. in Cafés trifft, wo dann tagsüber auch schon Musiker auftreten und kleine Performances stattfinden und dass also Musik auch mit Orten verbunden wird, was wir ja sowieso in Konzerten auch haben, aber diesmal auch irgendwie andere Orte aufsuchen.
Auch im Bereich Ticketing gelten in 2036 andere Standards. Versteckte Gebühren, überhöhte Preisschübe und Dynamic Pricing gelten als unmoralisch und haben in der Vergangenheit vielfach zu wirksamen ZuschauerInnen-Boykotten geführt. Überteuerte Zweitmärkte und Ticketscalping, also der Erwerb großer Mengen von Eintrittskarten mit der alleinigen Absicht, diese zu überhöhten Preisen gewinnbringend weiterzuverkaufen, gehören dank biometrischen Authentifizierungssystemen beim Ticketkauf der Geschichte an. Seriöse Apps verteilen zurückgegebene Tickets preiswert und sicher an die nächsten InteressentInnen.
Ausgleichsmodelle haben sich zudem etabliert. Wer mehr hat, legt mehr in die Kasse, als verlangt wird. Wer wenig hat, kann dafür auch für weniger Geld am Event teilnehmen. Viele Venues haben flexible Konzertkarten, Abo-Optionen, Mitgliedschaftsmodelle, Jahreskarten oder goldene Clubkarten eingeführt, die ihnen bessere Planbarkeiten garantieren. Gleichzeitig trumpfen die Ticketing-Plattformen mit klarer Benutzerführung und barrierefreien Designs auf. Natürlich geht das Ticketing der Umwelt zuliebe längst papierlos über die Bühne.
Überhaupt sind die Venues in der Breite deutlich nachhaltiger geworden. Viele von ihnen haben sich mit Solarzellen auf den Dächern oder kleinen Windmodulen energieautark gemacht. Beinahe alle nutzen Ökostrom und Strom, der nicht verbraucht wird, fließt in die städtischen Netze zurück. Die meisten Locations greifen, zum Beispiel im Catering-Kontext, auf regionale Kooperationen zurück. Als Motivation zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards wurden Umweltsiegel für Venues eingeführt. Wer so ein Siegel vorweisen kann, erhält unkompliziert einen jährlichen Finanzbonus aus Fördertöpfen.
In den letzten Jahren wurden zudem einige Schritte eingeleitet, um auch die Klimabelastung durch Tourneen und Festivals zu senken. Viele Bands orientieren sich an einem präzisen Leitfaden für Green Touring. Außerdem wurde die KI-Software TourDarts weiterentwickelt, die optimale Tourrouten entwirft. Equipment kann mithilfe von Drohnenflotten mit emissionsfreiem Antrieb transportiert werden. Und selbst große Produktionen werden komplett von Batterien angetrieben, die mit erneuerbarer Energie aufgeladen werden. Hinter den Kulissen sind Konvois von Elektro-LKWs in der Lage, nahezu lautlos weitere Stromaggregate zu generieren. Auf vielen Konzerten sind wiederverwendbare LED-Armbänder allgegenwärtig, die größtenteils aus kompostierbaren pflanzlichen Materialien bestehen, vor der Show verteilt und nach der Show wieder eingesammelt werden. Sehr großer Beliebtheit erfreut sich auch nachhaltige Pyrotechnik.
Sie ist zu einem wichtigen Bestandteil der Festivalkultur geworden, die sich im Laufe der Jahre immer stärker in den städtischen Raum verlagert hat und von den entsprechenden Infrastrukturen profitiert. Die meisten BesucherInnen haben kürzere und zugleich luxuriösere Anreisewege mit Bus und Bahn. Am allerwichtigsten ist aber, dass Festivals mehr denn je als utopische Reallabore funktionieren. Isabel Ruzarabi.
Festivals sind 2036 Orte, an denen sich eben auch jeder und jede wohlfühlen kann. Safer Spaces, Awareness-Strukturen, Inklusionskonzepte haben sich dann vielleicht einfach selber schon abgeschafft, weil diese Themen mittlerweile so sehr im Bewusstsein aller sind, dass sie ganz selbstverständlich überall mitgedacht werden und eingebracht werden. Und das führt dann auch gleichzeitig dazu, dass wieder mehr Menschen Festivals besuchen, auch kleine, ehrenamtlich organisierte oder mittelgroße Festivals oder eben dann auch alle Unabhängigen, weil sie sich dort sicher fühlen und es für jede Community einen passenden Ort gibt. Und insgesamt, glaube ich, wünsche ich mir einfach, dass Festivals für immer utopische Orte bleiben, die inspirieren und Menschen zusammenbringen.
Worüber wir bis hierhin noch gar nicht gesprochen haben, sind die Potenziale, die die technische Wende für den Live-Musikbereich freigesetzt hat. Metaverse-Konzerte ohne ZuschauerInnenbeschränkungen und hybride Mixed-Reality-Formate sind in 2036 Alltagsbestandteil hunderttausender Musikfans. Und auch KonzertgängerInnen erleben Live-Musik natürlich auf einem völlig neuen Produktionsstandard.
Entertainment ist natürlich auf dem nächsten Level. Das heißt, Konzerte werden zu multisensual Erlebnissen und zwar mit AR und Holographie. Das muss man sich so vorstellen, dass ich auf meinem Ticket, je nachdem, was für ein Ticket ich mir kaufe, eventuell auch einen Backstage-Pass habe, wo ich virtuell ins Backstage gucken kann, wo ich Zugang habe zu Bootlegs, zu Mitschnitten und so weiter und so fort, vielleicht für einen Q&A mich bewerben kann. Das heißt, da gehen einfach, das meine ich auch mit AI nutzen, Technologien nutzen als Portal, nicht als schwarzes Loch.
Isabel Ruzarabi hat gerade schon im Festival-Kontext über Inklusion und Geschlechtergleichheit gesprochen. Das sind natürlich unverzichtbare Säulen einer utopischen Musikbranche der Zukunft. Unsere gute alte Bekannte Lea Karwoth, Projektmanagerin bei KeyChange, hat für uns einen Blick in eine neue Zeit geworfen, in der KeyChange, Flinter-Only-Labels und anderweitiges Engagement gegen die klaffende Geschlechterungleichheit vor und hinter den Kulissen unserer Branche im besten aller Sinne nicht mehr notwendig sind.
Obwohl es auf den ersten Blick irritierend klingen mag, wäre für mich eine Musikbranche, in der KeyChange und all die anderen großartigen Initiativen, die sich täglich mit sehr viel Herzblut für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität einsetzen, nicht mehr nötig sind, die ideale Utopie. In meiner Vision sind Frauen Personen, die sich als non-binär oder divers identifizieren, in sämtlichen Bereichen der Musikwirtschaft, von KünstlerInnen über ProduzentInnen bis hin zu Führungskräften, gleichberechtigt vertreten. Die EntscheidungsträgerInnen haben erkannt, dass Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion keine Zeitgeistthemen sind, sondern essentiell für die Zukunft unserer Branche. Im Jahr 2036 ist Fairness in der Vergütung, Stichwort Gender Pay Gap, zur Norm geworden. KünstlerInnen erhalten endlich die monetäre Anerkennung, die ihrer kreativen Arbeit gebührt. Darüber hinaus nehmen alle AkteurInnen der Musikwirtschaft ihre ökologische Verantwortung ernst und handeln aus Überzeugung entsprechend nachhaltig.
Auf dem Weg ins Jahr 2036 ist insbesondere die Forderung der KonsumentInnen und TicketkäuferInnen nach Diversität auf den Bühnen stetig lauter und zu einem zentralen Entscheidungskriterium geworden.
Die Ergebnisse einer unserer KeyChange-Studien haben gezeigt, dass die junge Generation von MusiknutzerInnen ihr starkes Bewusstsein für Geschlechterausgewogenheit zunehmend in ihre Kaufentscheidungen einfließen lässt. Diese Erkenntnis schlägt sich nun endlich auch in der Angebotsseite unserer Branche nieder. Ob Streaming-AnbieterInnen, Record-Companies oder VeranstalterInnen von Konzerten und Festivals, alle haben erkannt, dass Vielfalt nicht nur eine Verpflichtung, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil ist, der zudem auch das Recruiting junger Talente am Arbeitsmarkt entscheidend beeinflusst. Unser Engagement in Mentoring- und Karriereentwicklungsprogramme hat wesentlich dazu beigetragen, dass vor allem Frauen und unterrepräsentierte Geschlechter gleichberechtigt erfolgreich sind. Dieser Wandel wurde durch engagiertes Handeln der Politik und das Engagement der Öffentlichkeit unterstützt, was letztlich zu einer nachhaltigeren und gerechteren Musikwirtschaft geführt hat.
2036 sind wir dem Traum vom uneingeschränkten Safe Space deutlich näher gekommen, weil Strukturen geschaffen wurden, in denen sich Flinter, BPOC, Menschen mit Behinderung und andere marginalisierte Gruppen wohlfühlen können. Diskriminierungsfreie Räume, zu denen alle Menschen Zugang finden, völlig unabhängig von Sexualität, Gender, Herkunft, gesellschaftlichem Status und Geld. In 2036 muss niemand Angst haben, auf ein Konzert zu gehen. Wir erleben sichere Räume, geschulte Awareness-Teams und eine Null-Toleranz-Kultur gegenüber Übergriffen.
Ein Gros dieser Räume hat es geschafft, Barrierefreiheit wirklich sicherzustellen. Sie haben Audiodeskriptionen für Menschen mit Sehbehinderung, Rampen, barrierefreie Türschwellen, behindertengerechte Toiletten und reizarme Rückzugsräume eingerichtet. Begleitpersonen und Assistenzhunde können kostenlos zur Veranstaltung mitgebracht werden und viele Venues haben GebärdendolmetscherInnen angestellt. Im Jahr 2025 war die Musikbranche definitiv ein Getriebe, in dem proportional viele Menschen Raubbau an der eigenen Psyche und natürlich auch am eigenen Körper betrieben haben. Ungesunder Stress, Überarbeitung, Rauschmittelmissbrauch. Eigentlich hätte die gesamte Branche seit Jahrzehnten psychologische Betreuung gebraucht.
Im Jahr 2036 gibt die Branche endlich besser auf ihre Familie Acht. Statt Burnout-basierten Karriereplanungen und toxischen Arbeitsbedingungen haben speziell die großen Player der Branche psychologische Beratungsstellen, Stresspräventionscoachings, Anti-Toxicity-Standards und klare Vorschriften für Arbeitszeiten und Sicherheit in den eigenen Betriebsalltag integriert.
Labels, Agenturen und VeranstalterInnen haben sich zudem dazu verpflichtet, mit zertifizierten Mental-Health-Strukturen zusammenzuarbeiten, anonymisierte Beratung anzubieten und verpflichtete Ruhezeiten durchzusetzen. Burnout- und Overwork-Risiken werden wirklich wie Arbeitsunfälle behandelt und nicht mehr kleingeredet.
Und auch der Bereich Touring, über den wir ja hier schon gesprochen haben, wurde entstresst. Heißt, es gibt weniger Back-to-Back-Shows, verpflichtende Off-Days, aber auch Schlaf- und Ernährungskonzepte. An dieser Stelle können wir auch nochmal den Bogen zum Thema Social Media spannen. Im Jahr 2036 haben die Plattformen nämlich verpflichtende Schutzmechanismen in ihre Apps etabliert, also Content-Pausen, eine Anti-Hass-KI und Grenzen für Push-Nachrichten.
Musik wird als gesellschaftliche Ressource genutzt und geschätzt. Und Clubs dienen dabei als kulturelle Infrastruktur, demokratiefördernde Orte eben der Bildung, Begegnen, des Exzesses, des Empowerns, des Experimentierens. Und die Förderprogramme sind aufgestockt und ganz unbürokratisch und zugänglich. Ja, ich würde sagen, Kultur und Kreation ist so offen wie nie zuvor. Und das allgemeine Menschenrecht, kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen und sich an den Künsten zu erfreuen, das wird in 2036 vollends eingehalten.
Das war nochmal Anna Lafrenz. Sie spricht hier eine ganz, ganz wichtige Grundlage an, die unsere Vision von einer besseren Musikwelt in 2036 überhaupt erst möglich macht. Eine kompromisslos hohe Wertschätzung der Musikkultur auf auch institutioneller Seite.
Der Weg dahin konsequent und mit klarer Haltung. So wurde Artikel 27 der Menschenrechtserklärung, eben das Recht auf kulturelle Teilhabe, endlich ernst genommen und in unser Grundgesetz übernommen. Also es floss viel mehr Geld in Kunst, Musik, Kultur, Sport, eben nicht nur als legislaturperiodenlange Imagepflege, sondern als Verpflichtung. Und für mehr Geldfluss wurden die Förderprogramme entrümpelt, das heißt weniger Bürokratie und mehr Entscheidungsmacht in den Händen der Subkulturen, also den Menschen, die die Räume auch tatsächlich gestalten. Gemeinwohlorientierte und soziale Projekte bekommen selbstverständlich extra viel Geld und sämtliche räumliche und strukturelle Barrieren wurden massiv abgebaut, um die Diversität zu fördern und Zugang zu Kultur zu erleichtern. Beispielsweise durch eine diverse Personalstruktur, welche möglich ist durch eine faire Bezahlung aller Beteiligten.
Anna sprach hier gerade über gemeinwohlorientierte soziale Projekte. 2036 können sich aber generell alle Player der Musikwirtschaft, die nachweislich zum Gemeinwohl beitragen und ein entsprechendes Zertifikat erhalten haben, für besondere Förderungen qualifizieren. Also auch Labels, VeranstalterInnen, Studios und.
Musik wird als essentieller und lebensnotwendiger Teil der kulturellen Vielfalt anerkannt, was wiederum zu einer Aufstockung öffentlicher Kulturfonds geführt hat. Dem Fachkräftemangel in musikpädagogischen Berufen wurde mit der Verbesserung der Ausbildung von Musiklehrkräften entgegengewirkt. Der Musikunterricht wurde im Bildungssystem als Pflichtfach fest verankert. Viele MusikerInnen betreiben Online-Masterclasses und geben ihr Wissen in vielgefragten Workshops weiter.
Ja, und der Zugang zur musikalischen Bildung an Musikschulen wurde erleichtert, indem der wieder eingeführte Kulturpass um das Angebot des Musikunterrichts erweitert wurde und das Erlernen von Instrumenten nun auch staatlich gefördert wird. Artists können auf öffentlich geförderte Kreativzentren, die kostenlos genutzt werden, zurückgreifen, einmal monatlich unentgeltlich auf Talentbühnen und einmal jährlich im Rahmen auf einer optimierten Fête de la Musique im professionellen Setting auftreten.
Josi Miller geht in ihrem Utopieentwurf sogar noch einen Schritt weiter und denkt zu guter Letzt laut über ein staatliches Mindesteinkommen für BerufsmusikerInnen nach.
Musik sollte als Kultur mehr wertgeschätzt werden und dementsprechend auch gefördert, zum Beispiel durch ein Grundeinkommen für KünstlerInnen.
Oh Mann, Alex, eigentlich will ich echt nie wieder raus aus diesem zauberhaften Science-Fiction-Film, den wir hier gemalt haben, weil er einfach viel zu schön ist.
Ja, und das waren ja nur kleine Fragmente, nur Puzzleteile einer fernen Zukunft. Unsere GästInnen hätten mit Sicherheit noch 200 weitere Ansatzpunkte parat gehabt.
Auf jeden Fall. Und viele der angerissenen Visionen sind ja auch gar nicht mal so unrealistisch. Ich würde diese Folge gern mit einer offensichtlich realistischen Prognose beenden, die tatsächlich große Hoffnung macht. Goldman Sachs rechnet damit, dass der weltweite Umsatz der Musikindustrie von etwa 105 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf knapp 200 Milliarden US-Dollar bis 2035 steigt. Damit würde sich der Gesamtmarkt in etwa verdoppeln, wenn das mal keine utopischen Aussichten sind.
Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir dieser Episode allerdings noch ihr Sahnehäubchen aufsetzen. Und jetzt wird's wirklich wild. Jovanka von Wilsdorf war von der Idee dieser Episode und von unserem Gespräch über die Musikbranche in 2036 dermaßen inspiriert und angezündet, dass Jovanka mir anschließend noch folgende geniale Eigenkomposition hat zukommen lassen. Liebe Leute, ihr hört exklusiv für Reeperbahn Festival Deep Dive einen Song aus der Zukunft über die Zukunft von Jovanka von Wilsdorf. Melodie.
36. Was, wenn es gut geht? Das technologische Steinzeitalter ist überwunden. Der kreative und kritische Umgang mit AI gehört schon in der Grundschule zum Alltag. Nach einer Überflutung der menschlichen Ohren mit AI-erzeugter Musik und dem Zusammenbruch der Musikindustrie, wie wir sie kennen, steht das Heere, das Direkte, menschlich Unvollkommene und Zerbrechliche wieder hoch im Kurs. Der menschliche Drang, Musik zu machen und zu teilen, blüht. Der Drang, Musik zu kaufen oder zu besitzen, ist vom Tisch. Das geteilte Erlebnis, die gemeinsame Erinnerung, also nicht nur was uns als Mensch auszeichnet, sondern auch was unsere Lebensqualität ausmacht, wird als Schatz gehütet und vermehrt. Autarke künstliche Intelligenzen bilden unsere natürlichen Kollaborateure. Nicht um uns das Denken, insbesondere das Kritische, abzunehmen, sondern um es zu fördern. Wir nutzen AI in Sachen Kreativität nicht als schwarzes Loch für eigene Ausdrucksformen, sondern als Portal zu neuen kreativen Ansätzen. Alterrenbürokratie ist Kunstschnee von gestern, was uns Kreativen in mehr als einer Hinsicht den irdischen Arsch rettet. Virtuelle musikalische Zusammenarbeit ist durch AI und mit Hilfe von XR so normal und leicht zugänglich wie heute ein Zoom-Call. Oder sprich, paravirtuelle Bankproben und Hauskonzerte werden selbstverständlicher Bestandteil unserer Kreativkultur sein. Auf Online-Portalen verdienen Artists Credits für Interaktion mit den Fans und können außerdem per One-Click für ihre Werke direkt von den Fans be- und entlohnt werden. Es gibt staatliche Musikförderungen für das Erlernen klassischer Musikinstrumente. Entertainment ist auf dem nächsten Level. Großkonzerte werden durch den Einsatz von AI und XR und Robotik zu multisensorischen Erlebnissen. AI-Artists kollaborieren live und online mit menschlichen Artists und ich spiele immer noch Ukulele.
Unfassbar. Damit sind wir am Ende dieser 19. Episode Reeperbahn Festival Deep Dive angelangt. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unseren wunderbaren GästInnen Isabel Ruzarabi, Lea Kavot, Anna Lafrenz, Josi Miller, Ele Langer, Ferdinand Linke und Jovanka von Wilsdorf.
Und natürlich bei euch, die ihr tapfer bis zum Ende dran geblieben seid. Und bei unserem ganz, ganz wunderbaren Team hier im German Wahnsinn Studio. Also bei Luisa, Lu, Hajo, Michi, Nele, Lisa und dem Musikwoche-Team. Und natürlich ganz, ganz großen Dank an dich, lieber Alex. Das war eine unfassbar tolle Folge, finde ich.
Danke auch an dich natürlich, Liebste. Lina, es war mir wie immer ein Fest. Lasst ihr da draußen uns wie immer gern eure Meinung zur Folge oder natürlich auch eine Bewertung da auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens oder per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.